Guten Tag, mein Name ist Gerald Schienagel. Ich bin am Flughafen Wien tätig im Bereich der Anwendungsentwicklung bzw. der gesamten IT-Steuerung in der Rolle eines CDM-Managers. CDM sagt Ihnen noch nicht viel, werden Sie jetzt die nächste halbe Stunde kennenlernen und bin dort sowohl für die operativen als auch Prozesse als auch für die technische Umsetzung verantwortlich. Was ich Ihnen heute darstellen werde, ist, wie wir am Flughafen Wien Big Data nutzen im Rahmen von dieser Abkürzung CDM. Das steht für Collaborative Decision Making. Das ist ein Prozess oder besser gesagt ein Prozessbündel, das von der Europäischen Union standardisiert wurde und dazu dient, über die Unternehmensgrenzen hinweg die Abläufe auf einem Flughafen, den sogenannten Turnaround, effizienter zu gestalten, dadurch effizienter zu gestalten, dass die verschiedenen beteiligten Parteien eine gleiche Sicht der Dinge haben und aufgrund dieser gleichen Sicht eben gemeinschaftlich Entscheidungen treffen. Die Ursache, warum man das ins Leben gerufen hat, lag in der Kapazität oder in den Kapazitätsproblemen in der Luft. Wie Sie hier sehen, das ist der europäische Luftverkehr zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das Problem auf europäischer Ebene ist, der Flugverkehr nimmt zu, laufend zu, aber der Luftraum wird nicht größer. Das heißt, Kapazitätsengpässe stehen an und man weiß auf der anderen Seite, dass derzeit ca. 20 bis, manche schätzen 50% der möglichen Kapazität durch schlechte Abstimmung, durch schlechte Information schlichtweg verloren gehen. Selbiges Problem gibt es am Flughafen am Boden, wo Sie es vielleicht auch selbst als Passagier kennen, wo die Abfertigung möglichst schnell vorangeht. Einige Beteiligte arbeiten rasch, werfen womöglich noch zusätzliche Ressourcen ein und irgendwo zum Schluss plötzlich stehen sie dann 10-15 Minuten leer herum und wissen nicht warum. Entsteht durch eine schlechte Abstimmung, weil eben diese verschiedenen Partner noch nicht so integriert arbeiten, wie man das vielleicht annehmen möchte. Diese Partner, von denen ich spreche, sind der Aircraft Operator, Ihnen bekannt als die Airline, das Ground Handling, das sind all jene, die am Boden dafür verantwortlich sind, dass der Flug abgefertigt wird, also Gepäck ein- und ausgeladen, Catering, Betankung und so weiter. Die Airport Operations, also der Flughafen selbst, die Air Traffic Control, das ist die Flugsicherung, hier bei uns in Österreich die Austro Control, und die CFMU ist die sogenannte Central Flow Management Unit, die in Brüssel sitzt, deren Aufgabe es ist, diese vielen Flüge, die sie zuvor gesehen haben, zu koordinieren, vorauszurechnen und die entsprechenden Routen festzulegen, dass eben dieser Luftraum bestmöglich genutzt wird. Ja, wie merken Sie als Passagier eigentlich, dass dieses CDM, wo ich jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen möchte, wie dieser Prozess aufgebaut ist, umgesetzt wurde? Vielleicht noch ein Wort vorher. Dieser CDM-Prozess ist ursprünglich als eine Art Best Practice oder Empfehlung auf europäischer Ebene entwickelt worden und hat sich über die letzten Jahre dann zu einer Normempfehlung entwickelt und ist gerade dabei, europäisches Recht, also verpflichtend zu werden. Am Flughafen Wien wurde vor einigen Jahren, als das Thema bei uns anstand, die Entscheidung getroffen, dass wir dieses CDM nicht nur sozusagen in der Pflicht umsetzen, also die technische Umsetzung machen, die nötig ist, um dieser gesetzlichen Compliance zu entsprechen, sondern den Schritt weiterzugehen und dort, wo es möglich und sinnvoll ist, den Schritt weiterzugehen, intelligenter zu sein oder die Lösung noch ein bisschen auszudehnen und praktikabler zu machen. Ja, das CDM beginnt sozusagen frühmorgens für einen Flug, beinhaltet drei große Themen, dieser Prozess. Das eine Thema ist die Zusammenführung verschiedenster Daten, wie ich schon etwas angedeutet habe. Jedes Unternehmen, jeder Beteiligte hat seine eigene Sicht der Dinge und diese Sichten technisch gesprochen zusammenzubringen und zu validieren, also gegeneinander auf Konsistenz zu verprüfen, ist eine Aufgabe von CDM. Eine andere Aufgabe liegt darin, dass die am Turnaround Beteiligten eine Abflugzeit schätzen, wann sie in gemeinsamer Abstimmung soweit sein können, dass der Flug hinausgeht. Und auf der anderen Seite die Flugsicherung basierend auf der Information Daten zurückliefert, wann denn tatsächlich mit dem Abflug zu rechnen ist. Aus diesen drei Grundkernen lässt sich doch sehr viel optimieren. Jeder weiß eigentlich, was im Gesamtsystem der Stand der Dinge ist, kann darauf basierend seine Entscheidungen, seine Optimierungen treffen und somit lokal am Boden als auch im gesamteuropäischen Kontext diesen Prozess massiv optimieren. Wie angesprochen, die Flugdaten oder die Datenlieferung als einer der Kerne bedeutet für uns, dass wir aus den verschiedensten Systemen Daten entgegennehmen müssen. Verschiedenste Systeme heißt verschiedene Alter, also von modernsten Systemen, die XML und Webservices sprechen, über ältere Systeme und Message-Formate bis zu sehr speziellen Formaten aus der Flugsicherung und Nachrichtentypen, die noch entstanden sind, als es lange vor XML und vor Webservices war. Soweit keine allzu große Herausforderung für Programmierer, sich da breit sozusagen auszudehnen, die verschiedensten Protokolle, die verschiedensten Strukturen auszulesen und sozusagen in die Plattform zu liefern, damit dann das alles auf einen konkreten Flug gematcht werden kann. Ja, so einfach, wie es aber, wie man vermuten möchte, ist die Welt leider nicht. Und wir haben doch uns einige SQL-Technologien für spezielle Problemstellungen zu Gemüte führen müssen. Das erste in der SQL-Engine, natürlich XML als Datentyp. Wenn Sie daran denken, Flugpläne, die Flugrouten, die wir später noch brauchen werden, sind eigentlich klassische XML-Daten, die wir speichern müssen, die wir später dann benötigen, um gewisse Beeinflussungen wieder herauszufinden. Und auch die Arbeit mit geografischen Datentypen. Also viele Informationen, die wir haben, sind natürlich verortet und müssen in diesen Checks und in diesen Prüfungen, die ich angesprochen habe, gegeneinander geprüft werden. Zweiter Punkt, sehr massiv, ist der Service Broker. Und zwar ist es so, dass diese Prüfungen, wie Sie vermuten können, teilweise in der Datenbank sehr lang dauern. Das sind oft keine simplen Lookups oder keine simplen Vergleiche, sondern mehrstufige Trial-and-Error-Verfahren aufgrund der Datenstrukturen, aufgrund der gegebenen Matching-Logiken. Und so ist es so gegeben, dass gewisse Checks im Verhältnis zu einer klassischen Insert-Statement sehr lange brauchen, wir aber aufgrund der Datenmenge, die wir erhalten, diese Insert-Statements oder Update-Statements nicht verzögern können und dürfen und so über den Service-Broker für eine Entkopplung sorgen. Das heißt, bei uns passiert es so, dass diese Daten in der Rohform oder in dieser aufgearbeiteten Form, wie ich sie zuerst gezeigt habe, in die Datenbank kommen und je nachdem, in welchem Zustand ein Flug ist und welche Daten hereinkommen, gewisse Informationen in die Service Broker Queue gehen und dann im Hintergrund asynchron aufgearbeitet werden. Und ein dritter Aspekt, der hier für uns sehr wichtig war, war die Nutzung der Data Quality Services des SQL Server, die wir sozusagen sehr intensiv genutzt haben, um uns in der babylonischen Sprachverwirrung etwas zu helfen. Das Problem ist, in der Luftfahrt gibt es zumindest zwei, in manchen Bereichen sogar drei verschiedene Nomenklaturen für dieselben Dinge, die blöderweise nicht 1:1 gemappt sind, sondern aufgrund der unterschiedlichen Entstehungsgeschichte völlig unterschiedlich aufgebaut sind. Eine Nomenklatur stammt von der sogenannten IATA, das ist der Verband, der sich um die Linienfliegerei kümmert. Den kennen Sie vielleicht, da hat der Flughafen Wien das Kürzel VIE, wie Sie es auch auf dem Ticket sehen. Und eine zweite Organisationseinheit ist die sogenannte ICAO, das ist eine Teilorganisation der UNO, die sich mit jeglicher Luftfahrt auseinandersetzt und eine andere Nomenklatur hat. Hier ist beispielsweise der Flughafen Wien LOWW. Und wie angesprochen, diese Dinge haben leider kein 1:1 Matching, sondern liegen, grob gesagt, manches Mal schön gematcht vor, manches Mal empirisch verbunden und manches Mal ist es auch für uns sehr schwer, die Verbindung herzustellen, weil was es nicht gibt, obwohl es zwei standardisierte Nomenklaturen sind, ist, dass es irgendwo ein Regelwerk gibt oder eine Dictionary, wie Begriff A auf Begriff B matcht. Zusätzlich verschärft wird diese Situation, dass diese Eingaben ja, obwohl sie durch technische Systeme fließen, letztendlich irgendwo mal von einem Menschen geschaffen wurden. Das heißt, Tippfehler, Zahlenverdreher, Buchstabenverdreher sind natürlich auch in diesen Daten enthalten. Und genau diese Aufgabe, herauszufinden, was aus diesen Daten ist eine Fehleingabe, was ist ein echter Fehler, wo gibt es einen Match, haben wir mit den Data Quality Services eben erreicht. Dadurch erreicht, dass wir in verschiedenen Schritten vorgegangen sind. Es wird zuerst einmal die Basisdatenstruktur und Inhalts geprüft haben, beispielsweise geografische Daten mit Lookups oder Daten, wo wir die Strukturen kennen, die erwartet werden und diese schon mal bereinigen und mit diesen bereinigten Daten dann in eine Art Lookup gehen in den Data Quality Services, den wir kennen, alle uns bekannten, sozusagen passenden Pärchen und alles, was irgendwo sich nicht trifft, was auch womöglich neu ist, weil wenn man dran denkt, in der Luftfahrt, Flughäfen ändern ihre Namen, bekommen neue Abkürzungen oder auch neue Flugzeugtypen kommen auf den Markt. Das heißt, dieses Vokabular ist nicht fix, sondern bewegt und kommen neue Daten, die wir dann wiederum zuordnen müssen. Das heißt, solche Daten, die neu oder unbekannt sind, schlagen bei einem CDM-Manager auf, der sich dann eben mit menschlicher Logik, mit menschlicher Intelligenz darum kümmert, sich das anzusehen, es zuzuordnen und so wieder sauber in den Prozess hineinzubringen. Ja, eine weitere Herausforderung für uns lag darin, dass dieser CDM-Prozess eine massive Veränderung der Arbeitsweise einiger Leute, die an der Flugabfertigung beteiligt sind, bedeutet. Change, wie wir wissen, ist nie gern gesehen, ist immer eine Herausforderung, insbesondere in einem Umfeld, wo manche Prozesse 20 Jahre und älter sind. Das heißt, für uns war das Thema die Interaktionsmöglichkeiten, zu Deutsch die grafischen Benutzeroberflächen, etwas breiter zu gestalten. Nicht ein CDM-GUI zu schaffen, das alle zu verwenden haben, sondern hier den Benutzern etwas entgegenzukommen. Über diese Bandbreite, die Sie sehen werden, konnten wir den Benutzern einerseits das Gefühl geben, dass wir sozusagen auf ihre Bedürfnisse eingehen, individuell eingehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es uns erlaubt, eben diesen Mehrwert zu generieren, an der einen oder anderen Stelle für spezielle Gruppen Dinge einzubauen, die die tägliche Arbeit erleichtern, die vielleicht auch gar nicht so eng im CDM-Kontext sind, die aber dazu passen und dafür sorgen, dass vielleicht auf anderer Ebene ein kleines Problem gelöst wird. Auf diese Weise haben wir es geschafft, ein sehr gutes User-Commitment zu bekommen. Vor allem ein User-Commitment mit der Herausforderung, dass wir diese Interfaces zu einem Zeitpunkt spezifizieren mussten, wo die Endanwender noch nicht wussten, was auf sie zukommt. Zu dem Zeitpunkt war dieser CDM-Prozess theoretisch definiert und einen Endanwender zu fragen, wie soll eine Oberfläche ausschauen, die du in 1 bis 2 Jahren verwenden wirst müssen mit einem Prozess, den du noch nicht kennst, ist natürlich entsprechend herausfordernd. Auch da hat uns diese Bandbreite geholfen, auf diese verschiedenen Bedürfnisse, auf diese verschiedenen Aufgabenstellungen einzugehen und hilft uns auch heute noch. Weil was wir gemacht haben, ist in dem Wissen, dass wir diesen großen Bauchladen an Interaktionsmöglichkeiten benötigen, dass wir im Hintergrund uns eine Ebene aus ASP.NET-Code bzw. .NET-Code geschaffen haben, der die Oberflächen abstrahieren kann und uns erlaubt, wenn jetzt eine neue Oberfläche benötigt wird, diese relativ schnell auf dem Client zu erstellen und in die Datenbelieferung, in die ganze Interaktionsmöglichkeit einzuhängen, ohne das wieder von Grund auf neu zu bauen. Die erste Gruppe, zusammengefasste Gruppe, sind die Webanwendungen in ASP.NET programmiert. Das klassische CDM-GUI, wie Sie sehen werden, sozusagen das Arbeitspferd der CDM-Anwendung, wo die meisten Benutzer darauf arbeiten, ist eine Oberfläche, an der man sehr viele Daten sieht, die auch hoch interaktiv ist. Also da haben wir Reverse Ajax verwendet, um wirklich die Flugdaten, wenn sie neu hereinkommen, im Moment, wo sie für uns verfügbar sind, auch dem User zu zeigen. Also nicht, dass Refresh oder Browser-Refresh nötig ist. Das haben wir geschafft, indem wir auch da wieder den Service Broker dazwischen geschalten haben. Das heißt, der Service Broker auf der SQL-Server-Seite empfängt eigentlich alle relevanten Änderungen, weil nicht jede Datenänderung auf der Datenbank natürlich anzeigerelevant im GUI ist, und gibt die dann weiter und wird seitens der CDM-GUI dann abgearbeitet und entsprechend dem User angezeigt. Die Boarding-Oberfläche ist auch eine ASP.NET-Oberfläche, ist sozusagen der kleine Bruder des CDM-GUIs. Die läuft auf den sogenannten Qt-PCs. Das sind diese Rechner, die der Gate-Agent, wenn sie am Gate stehen und auf das Einsteigen auf den Flieger warten, laufen haben. Ist ein Windows-Gerät, also soweit keine große Herausforderung. Die Herausforderung an der Stelle ist, dass es dort keine Maus gibt. Das heißt, die komplette Bedienung dieser Web-Applikation mussten wir über Tab-Folgen bzw. Shortcuts realisieren. Die TSAT-Subscription ist eine, kann man sagen, mobile Anwendung. Da geht es darum, diese TSAT ist die Abkürzung für die Zeit, wann der Pilot den Startup erwarten kann, dass er die Möglichkeit hat oder verschiedene Personen die Möglichkeit haben, auf einem Smartphone für einen Flug zu sagen, ich möchte Informationen bekommen, wann diese Zeit ist bzw. wann sie sich ändert. Und auch das wurde über ASP.NET gelöst. So wie auch die vierte Anwendung, die sogenannte Situational Awareness Anzeige. Das ist jene Information, die gerade jetzt so im Winter sehr relevant ist. Hier fließen die Daten beispielsweise von Wetter, von Bedürfnissen zusammen. Das heißt, wird enteist, wird die Piste Schnee geräumt, gibt es Einschränkungen durch die Sicht. All diese Informationen, die den Flugverkehr auch beeinflussen, laufen hier zusammen, damit ein sogenannter CDM-Manager eben Gesamtentscheidungen treffen kann. Entscheidungen, die über all diese Unternehmen hinweggehen, also über die Airlines, Groundhändler, Flughafen in einer gemeinsamen Abstimmung. Da sehen wir dieses CDM-GUI, sehr tabellarisch aufgebaut, auch deswegen tabellarisch aufgebaut, weil es dem User erlaubt, die Daten, die er benötigt, zusammenzustöpseln. Die Herausforderung ist, zu einem Flug haben wir ca. 200 Datenelemente, was natürlich massiv zu viel wäre. Und für eine konkrete Aufgabe ist es eigentlich so, dass je nach Unternehmen 10 bis 20 Datenelemente benötigt werden. Das heißt, jeder User kann sich zusammenstellen, was er benötigt, das abspeichern und entsprechend damit arbeiten. Auch hier war die Prämisse, auf der einen Seite eine möglichst einfache Bedienung zu ermöglichen. Der Operator, der im Sommer 2 Charterflüge in die Türkei macht, soll das Ding genauso bedienen können wie eine Hub-Airline wie Flaniki, Air Berlin oder Austrian Airlines, die mit mehreren 100 Flügen am Tag arbeiten. Eine zweite Interaktionsmöglichkeit, auf die wir gekommen sind, war der sogenannte Barcode-Scanner. Der Barcode-Scanner wird vom Ramp-Agent, das ist die verantwortliche Person, die am Flieger arbeitet und die Arbeiten koordiniert, jetzt schon verwendet. Beispielsweise, wenn das Gepäck beladen wird, wird über diesen Scanner gescannt, ob das auch zum richtigen Flugzeug passt. Oder es wird auch die ganze Auftragsverarbeitung, also wenn ein Passagierbus oder etwas benötigt wird, über diese Geräte gemacht. Nachdem diese Person jene ist, die am Flieger gerade zum Schluss am deutlichsten weiß, wie sieht es mit der Zeit aus, wird diese Schätzzeit halten oder nicht, hat er auf seinem Scanner eben auch eine Applikation, wo er einerseits sieht, was die geschätzte Zeit ist und auch selbst diese Zeit verändern kann. Herausforderung hier war, diese Symbolgeräte dieser Generation laufen noch auf Windows CE. Das heißt, wir mussten für zu dem Zweck nochmal unsere guten alten Kenntnisse im Compact Framework reaktivieren, um diese Lösung anzubieten. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch ein Sammelsurium an sozusagen Zustellmöglichkeiten. Das eine, SMS, war sozusagen Macht des Faktischen. Der Gedanke, dass heute jedes Unternehmen bereits ein Smartphone hat, hat sich leider nicht bewahrheitet. Es gibt das ein oder andere Unternehmen, wo Firmenhandys nach wie vor Classic Phones sind. Das heißt, wir mussten manche Daten über SMS an diese Telefone zustellen. Weiteres Thema war vor allem bei der Auer die Belieferung des ACAS. ACAS ist ein Datenkommunikationssystem zwischen Flugzeug und Boden. Das ist diese grünlich schimmernde Konsole in der Mitte zwischen den Piloten und erlaubt es einerseits, dass der Pilot Meldungen oder Informationen an die Bodenstation schickt oder auch bekommt. Das heißt, hier waren wir sehr in enger Abstimmung mit der Airline, die Zustellung auch möglichst effizient zu gestalten, damit die Piloten in ihrer Flugvorbereitung nicht allzu sehr gestört werden, weil wenn sie daran denken, so die 20 Minuten bevor der Flug beginnt, müssen Checklisten abgearbeitet werden, da ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit und zusätzlich kommt dann noch CDM-Information, also muss man sehr vorsichtig sein, wie intensiv man diese an den Mann oder an die Frau bringt. Ähnlich ist das DGS zu sehen. DGS, das Docking Guidance System, sind die Tafeln, die an jeder Position, wo ein Flugzeug steht, angebracht sind, eigentlich dazu dienen, dass das Flugzeug ideal hineinrollen und andocken kann. Aber es hat, wie Sie in dem Bild sehen, auch eine Zeilenanzeige, die man beschriften kann und so auch wieder dem Piloten die nötige Information mitteilen kann. Abschließend haben wir noch ein Produkt, das sich Visionaire nennt, das wir in Silverlight gestaltet haben, das eine Art Management-Oberfläche ist für mittleres und oberes Management, wo aufsummiert und aggregiert der gesamte Gesundheitszustand des Prozesses und der aktuellen Abfertigung ersichtlich ist. Ein weiteres Thema ist Data Mining Prediction Queries in Real-Time. Schöner Begriff, was verbirgt sich dahinter? Es geht darum, dass wir in diesem Prozess Daten schätzen müssen. Daten schätzen, am Beginn war es hauptsächlich die sogenannte Taxi-Time, anhand derer ich Ihnen auch zeigen werde, wie wir das gemacht haben. Und zwar ist die Taxi-Time jene Zeit, die das Flugzeug vom Gate, wo Sie einsteigen, weg bis zur Runway rollt. Bis dato werden dafür fixe Werte angenommen und in diesem CDM-Prozess geht es darum, diese Werte wirklich dynamisch zu rechnen, der Realität entsprechend zu rechnen. Da haben wir sozusagen, das war unsere Einstiegsdroge, und mittlerweile ist es so, dass wir nicht nur die Taxi-Times über solche Data Mining Prediction Queries gewinnen, sondern auch Themen wie die Frage derzeit aktuell, ob ein Flugzeug wird enteisen gehen müssen oder nicht, wie lange die Enteisung dauert, ob Schneeräumung nötig ist, ob die Runway enteist werden muss, ob gestreut werden muss. All die Themen, die beeinflussen können mittlerweile und die uns in ausreichender Qualität bekannt sind, werden über solche Prediction Queries abgehandelt. Ja, wie sind wir da reingerutscht? Man kann wirklich sagen reingerutscht, weil am Beginn stand die Aufgabe, eine Taxi-Time zu schätzen. Na, was haben wir gemacht? Die üblichen Verdächtigen, wenn ein Flugzeug von einer gewissen Runway zu einer gewissen Position rollen muss, ist das eine sozusagen im Vorhinein bekannte Wegstrecke, die zurückzulegen ist. Das heißt, für verschiedene Flugzeugtypen ist klar, wie lang das in etwa dauert, auch aus den historischen Daten heraus. Ist nicht zu unterschätzen, allein dieser Lookup in Wien, also die Runways zu den Positionen und den verschiedenen Flugzeugtypen, sind ca. 50.000 Zeilen. Das ist auch die Lösung, wie sagen wir, die meisten Airports ihre Taxi-Time berechnen oder schätzen. Aber wir haben uns damit noch nicht so wirklich zufrieden gegeben. Wir wollten da etwas besser werden. Die Datenqualität war zwar für die europäische Ebene ausreichend, aber für unsere Ansprüche noch zu gering. Das heißt, wir haben uns im ersten Schritt die Data Mining Services vom SQL Server genommen, die wir schon lizenziert haben, und haben einmal PostX analysiert, wie sieht es denn mit den historischen Daten aus. Wie sieht es mit den historischen Daten aus, war für uns vor allem die Frage, was außer diesen drei sozusagen bekannten Faktoren hat noch maßgeblich Einfluss auf diese Zeit. Es gab einige Vermutungen aus der Erfahrung raus, einige Annahmen und wir wollten das im ersten Schritt einmal validieren. Schon eine sehr wertvolle Validierung. Sie sehen hier beispielsweise einen Decision Tree, der aufsplittet, nach welchen Faktoren sich diese Zeiten verteilen und haben hier schon sehr viel gelernt. Also manche Annahmen konnten bestätigt werden, andere wiederum Annahmen, die schon lang gelebt haben, wurden eigentlich widerlegt, als ins Reich der Fabeln verwiesen. Und gewisse Faktoren, mit denen man eigentlich nie gerechnet hätte, dass sie einen Einfluss haben, haben sich gezeigt, als dass sie sehr wohl da mitspielen. Aus dem heraus haben wir unsere Lookups erweitert, in dem Wissen, wie stark manche Einflussfaktoren eben diese Taxi-Time beeinflussen, haben wir, soweit es ging, den Lookup erweitert und mit etwas mehr Logik versehen. Hier stößt man aber mehr oder weniger bald an Grenzen, weil, wie ich gesagt habe, der Lookup hatte 50.000 Rows und jede weitere Spalte, die man dazu gibt, sorgt natürlich für ein kartesisches Produkt. Das heißt, man erreicht sehr schnell Millionen und mehr Rows, wenn man versucht, hier exakter zu werden. Wir haben aber sozusagen hier noch nicht aufgehört. In dieser Zeit, in der wir mit diesem erweiterten Lookup gearbeitet haben, haben wir das Data Mining Modell im Hintergrund immer wieder trainiert, immer wieder klüger gemacht, mit neuen Daten sozusagen versorgt und das Modell lernen lassen. Auch im Hintergrund immer wieder probeweise Vorhersagen getroffen, was würde das Modell schätzen für Taxi-Zeiten. Und nach einiger Zeit waren wir dann so weit, dass die Vorhersagequalität des Modells eben ausreichend war oder eben schon besser war, als was wir hatten. Und so stehen wir heute dabei, dass wir eben wirklich eine Prediction Query auf das Data Mining Modell selbst in Realtime machen. Das heißt, wenn die Schätzung nötig ist, gehen wir gegen das Mining Modell, befragen es und arbeiten mit diesem Wert weiter. An SQL-Technologien haben wir eben neben den drei bereits erwähnten die Analysis Services genutzt für das Data Mining, das ich Ihnen schon ausgeführt habe, aber natürlich auch für eine komplexe Analytik. Klarerweise, wenn hier sehr viele Daten aus verschiedenen Unternehmen, aus verschiedenen Quellen zusammenfließen, liegt hier natürlich sehr viel Möglichkeit des Lernens, des Klügerwerdens, Besserwerdens und des Improvements, wenn die Analytik des vorherigen Tags verfügbar ist, sowie eben eine KPI-Berechnung. Das heißt, im CDM-Prozess gibt es um die knapp 100 definierte KPIs, die auf allen europäischen Airports gleich definiert sind und diese erlauben es uns, dass wir uns am Ende des Tages oder auch unter einem Tag mit anderen Flughäfen vergleichen können, wo wir gut, wo wir schlecht sind, wo Verbesserung nötig ist. In den Reporting Services zeigt sich diese ganze Auswertung. Das heißt, für uns, diese Reports sind einerseits generell erstellt, also für alle Benutzer des CDMs, als auch individuell über die CDM-Oberfläche verfügbar, mit den entsprechenden Dateneinschränkungen, dass eben beispielsweise natürlich Flynicki nicht die Daten der Hour sieht und vice versa, und wird automatisiert, kann abgerufen werden bzw. automatisiert zugestellt. Eine spezielle Technologie des SQL-Server haben wir derzeit im Aufbau und da ist dieses Bild sehr schlagkräftig. Bei Bedingungen wie jetzt, wir nennen es Adverse Conditions, sozusagen braucht man ein bisschen mehr. Adverse Conditions, vielleicht der Begriff, bedeutet im Flughafen oder in der Luftfahrtsprache, da handelt es sich um Bedingungen, die nicht dem Normal entsprechen. Beginnt bei vorhersehbar und für uns relativ klaren Dingen wie einer Enteisung, wie Schneefall, über schon etwas weniger vorhersehbare oder planbare Dinge wie Gewitterzellen im Sommer, bis hin zu ganz unvorhergesehenen Dingen wie Unfälle, Runway-Sperren, alles, was den Flugverkehr stören kann, ja letztendlich bis zu europäischer Ebene Aschewolken. Um damit umzugehen, vor allem mit der mit der Wintersituation haben wir das sogenannte Stream Insight genutzt. Stream Insight ist ein vielleicht weniger bekannter Teil des SQL Server. Und zwar ist das ein sogenanntes Complex Event Processing, also gedanklich die Umkehr der Query. Normalerweise in der klassischen Datenbank hat man ja Daten und schickt eine Query gegen die Daten. Hier ist es genau umgekehrt. Man hat eine sogenannte Standing Query, ein definiertes Muster, nach dem man sucht, und ein oder mehrere Datenströme fließt durch. In unserem Fall bedeutet es, die Datenströme sind zum Beispiel das Wetter, die Wettersensoren an der Runway, der Datenstrom, was an Flugbewegungen geplant ist bzw. stattfindet, und auch noch andere Datenströme, die wir derzeit versuchen zu erheben, beispielsweise Social Media als Quelle, die uns Auskunft über eine europäische Gesamtsituation geben, die nicht nur Auskunft jetzt über Wetterbedingungen oder solche Zustände zulassen, sondern auch über Themen, wenn in Ländern Streiks in dem Bereich anstehen oder andere Unterbrechungen oder Verzögerungen. All diese Informationen fließen als einzelne Datenströme eben in diesen Stream Insight Server. Dort haben wir diese Queries definiert, und wenn ein Muster zutrifft, dann erfolgt eine definierte Alarmierung. Ein ganz praktisches Beispiel hätten wir in den letzten Tagen. Es war warm am Nachmittag, beispielsweise 3 oder 4 Grad, und hat geregnet. Das heißt, die Runway und die Taxiways waren feucht, die Sonne geht weg, Temperatur sinkt, geht gegen Null, und in einer gewissen vorhersehbaren Zeit ist es nötig, eben entsprechende Maßnahmen auf der Runway zu treffen. Das heißt, unser Muster sieht so aus, dass wir im Stream Insight eben gesagt haben, wenn eine Regenmenge da war und eine gewisse Temperatur da war und diese nun fällt in einer gewissen Rate, dann alarmiere uns. Alarmiere uns heißt eben einerseits die Vorbereitung für den Winterdienst, dass dieser Zustand kommen wird, und die Vorbereitung heißt aber auch für die Airline oder für die Flugsicherung zu wissen, dass in diesem Zeitraum die Operations etwas unruhiger sein werden, weil einzelne Taxiways eben erst gestreut werden müssen, bevor sie verwendbar sind. Hat uns sehr geholfen und hilft uns sehr, diese Bedingungen etwas in den Griff zu kriegen. Ist aber sicher erst ein Anfang, weil, wie der Name Adverse Conditions sagt, hier liegt sehr viel Variabilität, sehr viel Unsicherheit drin. Einiges davon konnte uns das Stream Insight abstrahieren. Ja, und wenn das alles soweit so gut geht, dann steht einem Takeoff an hoffentlich den Urlaubsort nichts im Wege. Ja, was hat das Collaborative Decision Making, das ich Ihnen mit ein paar technischen Schmankerl jetzt die Zeit gezeigt habe, mit Big Data zu tun? Ja, im Hintergrund war Big Data immer vorhanden. Big Data, muss dazu sagen, diese Lösung war eigentlich nie oder anfänglich nicht als Big Data-Lösung geplant. Genauer gesagt gab es den Begriff zum Zeitpunkt der Konzeptionierung der Lösung noch nicht einmal, sondern wir sind in diese Lösung hineingewachsen. Wir haben mit einer Aufgabe begonnen, haben die Daten gesammelt, und nach hatten wir mehr und mehr Daten, mehr und mehr Aufgaben in dieser Lösung, und so nach und nach irgendwo war mal der Zeitpunkt, wo man dann sagen konnte oder festgestellt hat, na, eigentlich ist das, was wir tun, mittlerweile hat es einen Namen, ist es eben Big Data. Anhand der 3 Vs möchte ich Ihnen ein paar Zahlen sozusagen geben, was sich in dieser Plattform abspielt. Am Flughafen Wien haben wir es an einem, sagen wir, durchschnittlichen Tag mit 800 bis maximal 960 Flugbewegungen zu tun, was bedeutet, dass wir an einem schöner Tag ist für uns sonnig, kein Wind, alles ist wunderbar, eine relativ geringe Zahl von ca. 24.000 Updates bekommen. Wenn die Witterung etwas sich ändert, ich denke wie jetzt, Schnee, Nebel, Eis, dann kann das relativ rasch hochgehen. Die höchste Zahl, die wir bisher hatten, waren 1,8 Millionen Updates pro Tag. Wir werden sehen, was diese Wintersaison bringt. In sozusagen Größenordnung der Schätzungen und der Checks, die getroffen werden, sieht man auch diese Variabilität. bei normalen Flügen oder normalen Tagen sind das jeweils ca. 5.000 davon und die höchsten Zahlen liegen bei knapp 1 Million, die wir bisher hatten. Das bedeutet in der Datenmenge, ein normaler Flug liegt bei ca. 1 Megabyte an Daten, die über seine Lebenszeit hereinkommen. Bei einem Flug, der mit sehr viel, sagen wir, Hindernissen zu kämpfen hat, Enteisungen, Reroutings und ähnliches, kann diese Zahl bis auf 200 Megabyte ansteigen. Zusätzlich zu diesen flugbezogenen Daten verarbeiten wir, wie angesprochen, eben Realtime-Datenströme. Der Hauptdatenstrom ist das Wetter, das heißt an jeder der 4 Runway-Enden in Wien sind Wettersensoren, das heißt wir bekommen kontinuierlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Visualisierungsdaten und dergleichen, die verarbeitet und behandelt werden wollen. Dann natürlich die Flugbewegungen, die Radardaten im Anflug selbst, die Bodenbewegungen, also die Multilaterationsdaten, also die Flugbewegungen und Fahrzeugbewegungen, die sich am Boden abspielen, all das muss eben in dieser Plattform verarbeitet werden. Die Velocity, 75% der Daten, die wir bekommen, sind in Realtime zu verarbeiten. Wie bereits angesprochen, dermaßen in Realtime, dass wir selbst die Verzögerung in Insert-Statements, die durch lange Checks und lange Querprüfungen und Validierungen entsteht, nicht tolerieren können und sie sofort entgegennehmen müssen. Realtime bedeutet für uns auch verlustfrei. Das heißt, die Daten, die wir an unsere technische Schnittstelle bekommen, müssen absolut sicher in die Datenbank gehen, was für uns bedeutet hat, auf den Webservern entsprechende Caching-Lösungen einzubauen, falls auch nur für Sekundenbruchteile die Netzverbindung Datenbank verloren gegangen ist, damit genau dieser eine Datensatz, der vielleicht betroffen ist, eben dann nachgeliefert werden kann. Near Realtime ca. 20%, das sind all die Daten, die eher aus den strategischen Systemen kommen, aus einer Tages- oder Halbtagesplanung. Und periodisch bekommen wir ca. 5% der Daten, das sind die groben Planungen, Saisonflugpläne und Jahresplanungen. Die Varietät der Daten war schon angesprochen, ist eine sehr breite. Wir haben sehr viele Systeme, die uns pushen können, wo wir die Daten wirklich per Push-Lieferung in Realtime bekommen. Wir haben aber auch Pull-Mechanismen für allen ältere Plattformen, die eben dazu nicht fähig sind. Wir haben Transportkanäle, die von Dingen, die man wahrscheinlich gut kennt, wie IP-Netze, wie Sockets, Webservice, bis hin zu spezialisierten Netzen der Flugsicherung und der Aviation wie AFDN und SITA. Die Strukturen sind von Datenbank auszulesen, XML bis eben auch zu sehr alten Formaten, Telex-Formaten wie ADXP oder OLDI oder gar eigens gebaute Formate, die zwischen Unternehmen vereinbart wurden. Und die Qualität war auch schon angesprochen. Über weite Strecken haben wir es mit strukturierten oder semi-strukturierten Daten zu tun, beziehungsweise mit einer Mischform, die wir dann semi-free-structured genannt haben, wo es zwar eine Datenstruktur gibt, der Inhalt der Felder, der definierten Felder, aber dermaßen frei sein kann, dass hier wieder eine sozusagen eine große Freiform entsteht, die entsprechend behandelt werden will. Ja, in diesem Projekt durften wir neben der Technik und mit der Technik auch die ein oder andere Erfahrung machen. Vor allem die Erfahrungen, wie geht man mit seinem großen Projekt der Veränderung um, das weit über die Technik hinausgeht. Wir haben auch gesehen, dass in dem Zeitraum, als wir CDM implementiert haben, manche andere Airports schon sehr weit waren, das Projekt aber dann wieder stoppen mussten, weil sie es als reines IT-Projekt angegangen sind und sozusagen in Probleme hineingelaufen sind. In unseren Erfahrungen war es so, dieses Management of Change, das wir angesprochen haben, Veränderung wird nie gern gesehen, haben wir adressiert über eine doppelte Projektleitung. Wir hatten einen IT- und einen operativen Projektleiter, die die jeweilig andere Materie gut verstanden haben und dieses Projekt immer in Doppelspitze geleitet haben. und dieses auch schon angesprochene innovative Requirements Engineering, eben die Oberflächen zu definieren zu einem Zeitpunkt, wo die User noch nicht wissen, wie, mit was sie da genau arbeiten müssen, was von ihnen erwartet wird, wo wir ein Live-Sketching mit Grafikern gemacht haben und eigentlich da auf sehr gute Ergebnisse gekommen sind. Auch die Heterogenität der Partner war für uns eine Herausforderung. Das Projekt wurde ursprünglich konzeptioniert von einer Aua, die damals saniert, danach an die Lufthansa verkauft war, einer Austro-Control, die eine sehr ein regulatives Unternehmen ist und früher Behörde war, und der Flughafen Wien AG. Geschafft haben wir es, indem wir hier die gemeinsamen Grundziele rasch außer Frage stellen konnten und uns auch dazu darauf geeinigt haben, einen möglichst schlanken Weg zu gehen und Quick Wins zu nutzen, egal wem sie in den Schoß fallen, sie wirklich zu verwenden und nicht deswegen nicht zu nutzen, weil es sozusagen unfair wäre, dass der eine Partner schon den zweiten Quick Win hat. Technisch herausfordernd war das Wissen, dass wir immer mit einer unvollständigen Spezifikation zu tun haben. Wir haben zwar sehr viel Zeit darin investiert, zu spezifizieren, wie der Flugverkehr in diesem Prozess abläuft, was die Plattform dazu können muss, waren uns aber bewusst, in der Fliegerei treten immer wieder Fälle auf, die entweder komplett neu sind oder an die keiner gedacht hat. So waren wir uns bewusst, dass unsere Spezifikation sicher höchstens 80% wirklich abdecken wird. Neben den üblichen Verdächtigen wie einer agilen Entwicklung haben wir uns sehr, sehr früh auf Live-Daten gesetzt. Das heißt, sobald unser System soweit war, nutzten wir die wirklich hereinkommenden Daten, um sozusagen im Tagesbetrieb zu lernen, was wirklich passiert, zu lernen, wo haben wir Fehler, wo hat die Plattform noch Bugs und wo sind Zustände oder Situationen aufgetreten, die noch undefiniert sind, die dann zurück eigentlich in die Spezifikation müssen und prozedural und in der Folge auch technisch definiert werden müssen. Der Widerstand gegen die Veränderung war auch klar, einerseits adressiert durch diese vielen Interaktionsmöglichkeiten und, was wir sozusagen auf dem Weg gelernt haben, durch eine Art, wir haben es dann Goodie-Ökonomie genannt, durch diese Interaktionsmöglichkeiten und das Zugehen auf die User, vielleicht das ein oder andere kleine Problem, das sie haben, auf dem Weg mitzulösen, haben wir uns sozusagen positive Stimmung erkauft und hatten wiederum den Vorteil, als wir von den Usern Dinge brauchten, die jetzt nicht selbstverständlich waren, dass wir die auf schnellen Weg bekommen haben oder einfach bekommen haben. So war das eine Art Nehmen und Geben, das uns auf beiden Seiten sehr viel geholfen hat und dieses Projekt deutlich erleichtert hat. Ja, die Vorteile der Microsoft-Plattform, weil, wie gesagt, wir haben diese gesamte Plattform eigentlich im Microsoft-Ökosystem umgesetzt, also ASP.NET und SQL Server als die zwei großen Enden, war einerseits der große Vorteil, dass wir eine Projekt- und Wachstumssituation gut abbilden konnten. Wir hatten eine einfache Möglichkeit, über die bereits erfolgten Lizenzierungen und vorhandenen Funktionalitäten Ideen und Ansätze auszuprobieren. Wenn ich daran denke, dass Data Mining ist so entstanden, dass man eben diese erste Lookup-Lösung hatte und wir dann mal uns selbst gefragt haben, wie sieht's aus? Was wissen wir? Wir haben auf der einen Seite einen bereits lizenzierten SQL-Server, das heißt, die Technik ist lizenziert, die Daten sind da und so war der Aufwand relativ gering, mal ein, zwei Tage reinzustecken, zu sehen, was auszuprobieren und aus diesen Ausprobierten eben etwas zu lernen und daraus wiederum Features zu entwickeln, ohne jetzt gleich irgendwelche Dinge kaufen zu müssen oder irgendwelche Lizenzen beschaffen zu müssen oder ähnliches. Zweiter Vorteil ist, gerade wenn man mit neuen Konzepten arbeitet, den Support aus dem Management zu bekommen. Es war oft, war und ist oft so, dass wir mit einem guten Konzept eigentlich zum Management gehen und sagen, klar, wir brauchen Geld, um es umzusetzen, und verständlicherweise das Management gewisse Vorbehalte hat oder gewisse Unsicherheiten hat, ob das auch wirklich so funktionieren wird. Und gerade in Zeiten wie heute, wo Geld nicht so locker sitzt, ist es oftmals nicht leicht, das Management zu überzeugen, selbst wenn das Konzept gut ist, es wirklich umzusetzen. Und was wir aber gemacht haben, war, dass wir eben durch die vorhandenen Lizenzen und durch die vorhandene Technologie, auch durch das vorhandene Wissen, eben schneller mal einen Proof of Concept machen konnten mit vertretbar geringem Aufwand und so dem Management eigentlich sagen konnten, dieses Konzept, diese Idee, die wir vorhaben, die wir umsetzen möchten, ist nicht nur auf dem Papier gut und möglich, sondern wir haben in einer kleinen Umsetzung schon ausprobiert und das haut hin. Und mit diesem Ansatz ist es natürlich für das Management deutlich leichter, sich dafür zu entscheiden, diese Entwicklung auch wirklich entsprechend zu budgetieren und umzusetzen. Weiterer großer Vorteil für uns war das integrierte Ökosystem. Klar, es gibt nicht nur Microsoft, es gibt für jedes, egal ob jetzt Datenbank, Data Mining, BI, andere Anbieter, die auch gute Lösungen haben. Klar, keine Frage, aber ein riesiger Vorteil für uns war dieses integrierte Ökosystem. Klar, ich kann das Data Mining von Hersteller A kaufen und die Datenbank von Hersteller B und das Ganze in ASP.NET zusammenführen, bedeutet aber, dass man auf jeden Fall mehr Code schreiben muss und auch mehr Zeit investieren muss in die Integration dieser verschiedenen Produkte bzw. dieser verschiedenen Technologien. Microsoft hat uns hier erleichtert, wir haben in einem Ökosystem gearbeitet, das heißt aus dem SQL-Server auf ein Data Mining-Modell zuzugreifen, sind ein paar Zeilen Code und es läuft. Spart uns die Zeit, die wir wieder in andere Features stecken können, eben wieder in Features, die sozusagen dem User Freude machen oder vom Management wohlwollend aufgenommen werden. Und in dieselbe Richtung geht auch der letzte Punkt, ein einziger Ansprechpartner, für uns leicht. Die Erfahrung zeigt oft, hat man zwei Produkte, die miteinander integriert werden und das Ganze läuft nicht so, wie es laufen soll, ist es ein Ping-Pong-Spiel, weil jeder natürlich immer in die Richtung geht, mal grundsätzlich den anderen dafür verantwortlich zu machen und man selbst als der Umsetzende in der Mitte steht. In dem Fall, Microsoft Ökosystem, ist es so, wenn wir ein Problem haben, gibt es genau einen Ansprechpartner, der vielleicht intern dann sich darum kümmern muss, aber für uns ein Punkt, wo dieses Problem adressiert wird. Ja, die Erfolgsgaranten dieses Projektes umfassend, also sowohl technisch als auch praktisch, war einerseits die Entscheidung des Managements damals zu einer smarten Lösung, also mehr umzusetzen als die Pflicht war. Die Entscheidung kann man nicht sagen, sondern eigentlich das Erleben und das Wachsen, dass wir das Collaborative von Collaborative Decision Making nicht nur als umzusetzenden Inhalt gesehen haben, sondern auch als den Weg, wie dieser Inhalt zu entstehen hat. Weiters etwas, wo wir sehr glücklich waren, was glaube ich nicht lernbar ist, war die persönliche und soziale Qualität aller Beteiligten. Nachdem da ein sehr großes Team verschiedener Unternehmen mit verschiedenen Interessen zusammengearbeitet hat, war das sehr bedeutend, um eben diese Friktionsfreiheit herzustellen. Dann natürlich eine Technik, die leistungsfähig ist und Freiheiten bietet. Also die einerseits es erleichtert, alles umzusetzen, was wir wollen, aber andererseits uns nicht auf einen Weg des Prozesses, einen Weg der Umsetzung oder einen Weg, wie wir zu denken haben, einengt. Und sozusagen abschließend war es die Rolle von etwas, das man derzeit als Data Scientist getauft hat. Wir würden es sogar noch sagen, einen Extended Data Scientist. Also nicht nur jemanden, der die Daten und die Informationen, die aus der operativen Seite hereinkommen, kennt und deuten kann, sondern in unserem Falle auch den Weg zurück wiederfindet. In unserem Fall war es so, dass diese hereinkommenden Daten nicht nur analysiert und dargestellt werden, sondern eben wieder in den operativen Bereich gehen, wo Prozesse modifiziert werden, wo Vorgänge dadurch verändert werden. Ja, das war im schnellen, kompakten Durchlauf die Form, wie Big Data am Flughafen Wien eingesetzt wird, was alles hinter den Kulissen passiert, damit Ihr Flug pünktlich und möglichst effizient abgefertigt wird. Und so sind wir an unserer finalen Parkposition angekommen und ich danke Ihnen fürs Zusehen.